Ich weiß nicht, wer von euch das Buch von C.S. Lewis kennt, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Es ist ein Buch, in dem ja, C.S. Lewis eine Art Parodie schreibt und uns so Einblicke darüber gibt, wie das aussehen könnte, wenn ein Teufel an einen Unterteufel Briefe schreibt, um Menschen gefangen zu halten, zu verführen und sie vom Weg des Glaubens abzuhalten. Und in dem Vorwort zu diesem Buch schreibt C.S. Lewis, es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt. Sie widersprechen einander und haben doch dieselbe Auswirkung. Und ich glaube, Lewis meint die Auswirkung, dass wir die Gefahr, die von diesen unsichtbaren Mächten ausgeht, unterschätzen. Und er sagt, der eine Irrtum ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei uns? Fallen wir vielleicht auch in eine dieser beiden Gefahren? Vielleicht ist es nicht so, dass wir mit unseren Worten, aber vielleicht doch mit unserem Verhalten manchmal so leben, als gäbe es diese unsichtbaren Mächte nicht, als gäbe es den Teufel nicht, als würde er uns nicht nachstellen und uns angreifen. Und der Apostel Paulus schreibt in seinem letzten Abschnitt in diesem Petrusbrief, schreibt er, dass wir uns diesem Teufel, diesem Widersacher entgegenstellen sollen, dass wir ihn ernst nehmen sollen. Und er warnt uns vor der Gefahr, die von diesem unsichtbaren Feind ausgeht und ermutigt uns im Glauben, ihm zu widerstehen. Und ich möchte uns 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 11 dazu vorlesen. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Wir hatten in dem Kapitel davor oder in den Versen davor, das haben wir vor einigen Monaten uns schon angeschaut, diese Verse zu den Hirten in der Gemeinde in Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Und jetzt ist das quasi die Überleitung von diesem Text aus. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Und für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. In der Mitte dieses Abschnitts, in den Versen 8 und 9, lesen wir die zentrale Aufforderung in diesem Text. Seid besonnen, seid wachsam. Ihr steht in einem Kampf mit einem gefährlichen Feind, dem Teufel, und widersteht diesem Feind fest im Glauben. Und dann haben wir noch die Verse 5 bis 7 davor und die Verse 10 bis 11 danach. Und in diesen Versen hilft Petrus uns, wie wir diesen geistlichen Kampf austragen sollen. Und vielleicht kann man hier einen Vergleich aus dem Sport ziehen. Bei uns ist es in der Halbzeitpause oft so, dass unser Trainer dann versucht, zwei Dinge mit uns zu tun. Einmal versucht er uns ganz praktische Hinweise und Ratschläge zu geben, wie wir unseren sportlichen Wettkampf weiterführen können. Zum Beispiel, seid enger an euren Gegenspieler dran oder versucht es über die andere Seite anzugreifen, geht früher in die Zweikämpfe. Und dann tut er auch etwas, um uns moralisch aufzubauen. Er tut etwas für unsere Moral. Und er weiß, dass wenn wir zurückliegen, er etwas sagen muss, um uns aufzubauen, um uns zu ermutigen, damit wir nicht den Kopf hängen lassen, sondern weiter unser Bestes geben und weiterkämpfen. Und Petrus macht in diesem Text etwas ganz Ähnliches. In den Versen 5 bis 7 sehen wir ganz praktische Anweisungen für diesen geistlichen Kampf. Und dann in den Versen 10 und 11 sehen wir seine Ermutigung, seine moralische Ermutigung für unseren geistlichen Kampf. Und wir möchten uns deshalb zuerst heute die Verse 8 bis 9 anschauen. Und hier sehen wir einfach diese Aufforderung, unserem Widersacher zu widerstehen. Dann gehen wir in die Verse 10 und 11, wo wir eine herrliche Ermutigung von Petrus bekommen, nämlich dass Gott uns mit allem stärken wird, was wir brauchen, um zu widerstehen. Und zum Abschluss gehen wir dann noch in die praktischen Anweisungen in den Versen 5 bis 7, die uns zeigen, wie wir ganz konkret unseren Glaubenskampf kämpfen können. Also als erstes, widersteht eurem Widersacher, dem Teufel. Und hier geht es Petrus darum, uns das bewusst zu machen, dass wir in diesem Kampf stehen. Uns daran zu erinnern, dass wir diesen Feind haben und wer unser Feind ist, nämlich der Teufel. Und manchmal, zumindest wenn ich von mir spreche, leben wir als Christen so unbedarft vor uns her und versuchen vielleicht die Dinge, die um uns herum passieren, ausschließlich auf natürliche Weise zu erklären und scheinen dabei zu vergessen, dass es einen Widersacher gibt, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen, dass wir einen mächtigen Feind haben, der so gefährlich ist wie ein Löwe auf der Jagd, der uns auflauert, der uns nachstellt wie ein Raubtier, um uns anzugreifen. Und aus der Bibel wissen wir, dass der Teufel zunächst einmal Gottes Widersacher ist. Er ist der Gegenspieler Gottes, der Gott verabscheut. Und deshalb auch alle, die sich zu Gott halten, die für Gott leben wollen, die sich zu ihm bekennen, auch deshalb all diese Menschen hasst und ja, gegen sie wütet und sie angreift. Und das biblische Bild von dem Kampf zwischen Gott und Satan ist nicht ein dualistisches Bild. Das heißt, wo es Gut und Böse gibt und diese beiden Mächte sind irgendwie gleich stark und es wird ein Unentschieden geben. Nein, die Bibel ist sehr deutlich, dass Gott mächtiger ist als Satan und dass Satan deshalb uns, Gottes Kinder, niemals aus Gottes Hand rauben kann und uns mit sich ins Verderben stürzen kann. Und doch warnt Petrus uns davor und er sagt, es ist ein gefährlicher Feind, vor dem wir uns schützen müssen. Und das beginnt damit, dass wir wachsam und besonnen sind oder nüchtern, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Nüchtern ist das Gegenteil von betrunken zu sein oder dass die Sinne irgendwie benebelt sind und dass man seine Umwelt nicht mehr so klar wahrnimmt, wie sie wirklich ist. Und vielleicht sehen wir etwas davon in einigen Wochen an Halloween, wenn ganz Deutschland scheinbar Halloween feiert und sich vielleicht sogar lustig macht über das Okkulte. Und sie verharmlosen diese Gefahr dadurch. Und das kann sich vielleicht auch auf uns Christen auswirken, dass wir auch denken, ja, das ist ja eher etwas zum Lachen. Und dann haben wir den Blick für die Realität verloren, wie es wirklich ist, dass es ein gefährlicher Feind ist. Oder vielleicht beeinflusst uns eher der Materialismus unserer Zeit, der davon ausgeht, dass es nur Dinge gibt, die man sehen kann und anfassen kann und unsichtbare Mächte gibt es überhaupt nicht. Und auch das ist etwas, wo wir vielleicht manche von uns gegen ankämpfen müssen, damit es nicht zu diesem geistlichen Realitätsverlust kommt, vor dem Petrus uns hier warnt und wir uns nicht mehr darüber bewusst sind, dass wir diesen Widersacher haben, der real ist und Anschläge auf uns versucht. Vielleicht können wir das an einem Beispiel zeigen, wo wir sehen, dass Satan uns angreift und versucht, uns zu zerstören. Und ich denke, die christliche Ehe ist so ein Angriffsfeld, wo Satan ganz oft sein Unwesen treibt. Und natürlich ist Satan dabei nicht so ungeschickt, dass er an die Tür klopft und sagt, guten Tag, ich bin Satan und ich möchte jetzt mal eure Ehe irgendwie durcheinander bringen und euch Schwierigkeiten bereiten. Nein, er geht viel listiger und tückischer dabei vor. Aber warum hat er es besonders auf Ehen abgesehen? Nun, zum einen, wenn es Satan gelingt, eine christliche Ehe zu zerstören, dann gelingt ihm das, worauf Satan immer aus ist. Er möchte Schaden anrichten im Leben von Menschen. Er möchte Menschen Leid zufügen. Und er will sie letztendlich dazu bringen, so wie er es bei Hiob versucht hat, dass sie sich von Gott lossagen und ihn verfluchen. Und Satan will auch, dass er uns mit Schuldgefühlen quälen kann. Er ist derjenige, der in der Schrift der Ankläger genannt wird, weil er uns unsere Sünde vor Augen halten möchte und uns mit diesen Schuldgefühlen anklagen möchte. Und Letztendlich möchte er uns durch all das, wenn es ihm gelingt, uns erstmal einzufangen, dazu bringen, dass wir noch anfälliger sind, weitere Sünden zu begehen und uns durch zu weiteren Sünden anzustacheln. Aber ich denke, vor allem hat er es auf Ehen abgesehen, weil sie ein Bild sind für das Evangelium. Ein Bild für die Liebe zwischen Christus und der Gemeinde. Mann und Frau spiegeln gemeinsam dieses herrliche Bild wider, was uns in der Schrift gegeben wird. Die aufopferungsvolle Liebe des Ehemanns ist ein Bild dafür, dass sich Christus seiner Gemeinde hingegeben hat, um sie zu erlösen. Und die liebevolle Hingabe der Frau an ihren Ehemann ist ein Bild dafür, wie sich die Gemeinde Jesus Christus ganz hingibt. Und wenn es Satan gelingt, dieses wunderbare Bild zu zerstören, dann ist ihm das gelungen, was er sich vorgenommen hat, was er verabscheut, nämlich diese Bilder von Christus und seiner Gemeinde. Deshalb wütet er in dieser Welt auch gegen Ehen, weil jede Ehe ein Bild für diese herrliche Liebe zwischen Christus und der Gemeinde ist. Das ist nur ein Beispiel, wo wir sehen, okay, Satan will Dinge zerstören und er greift uns an. Aber nicht nur Ehepaare sind diesen Angriffen ausgesetzt. Wann immer ein Christ versucht es, etwas für Gott und sein Reich in dieser Welt zu bewirken, etwas, wodurch Gott Ehre bekommt, muss er damit rechnen, dass Satan ihm Steine in den Weg legt, um ihn von diesem guten Vorhaben abzubringen. Und auch das passiert auf ganz subtile Art und Weise. Das passiert oft auf tückische Weise. Und es kann sein, dass wir uns vorgenommen haben, einen Dienst in der Gemeinde zu tun, dass wir uns vorgenommen haben, regelmäßig in der Bibel zu lesen oder mit einem Freund über das Evangelium zu sprechen. Und wir sollten davon ausgehen, dass in all dem wir es mit Anfechtungen Satans zu tun haben werden. Wir wissen das zum Beispiel aus dem Leben Martin Luthers, der auf wunderbare Weise von Gott gebraucht wurde, wie sehr er mit Anfechtungen Satans zu tun hat. Es gibt in diesem Turm, wo er das Neue Testament übersetzt hat, also das ist so die, ich weiß nicht, ob der immer noch da ist, aber es soll wohl einen Tintenfleck da geben, weil er irgendwann voller Wut gegen Satan dieses Tintenfass an die Wand geschleudert hat, weil für ihn diese Angriffe des Satans, während er auch dieses Neue Testament übersetzt hat, so real waren und ihn so hart zugesetzt haben. Also auch wenn Satan uns nicht aus Gottes Hand reißen kann, will er doch versuchen, uns unsere Freude am Christsein zu rauben, uns mit Schuldgefühlen zu lähmen und uns durch Rückschläge so zu entmutigen, dass wir als Christen unseren Eifer für Gott etwas in dieser Welt zu bewirken, unseren Eifer dafür verlieren. Und deshalb ruft uns Petrus zu, widersteht eurem Feind, dem Teufel, seid wachsam und besonnen, rechnet mit seinen Anschlägen, damit sie euch nicht unvorbereitet treffen. Und dann richtet er uns, nachdem er uns dazu aufgefordert hat, richtet er unseren Blick auf eine herrliche Ermutigung. Und das sehen wir in den Versen 10 und 11. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Zweitens, Gott wird dich mit allem stärken, was du brauchst, um zu widerstehen. In Vers 9 hatte Petrus uns aufgerufen, fest zu sein oder stark zu sein im Glauben. Und wir können uns fragen, ja, woher soll ich diese Stärke nehmen? Woher kommt diese Festigkeit? Und Petrus erinnert uns von dem Gott aller Gnade und von dem Gott, dem alle Macht gehört, für immer und ewig. Das heißt, wir kämpfen nicht in unserer eigenen Kraft, in unserer eigenen Stärke, sondern in der Kraft, die Gott uns verleiht. Und das ist das Wunder des christlichen Lebens. Wir haben Gott selbst zur Hilfe und dieser Gott wird uns mit all dem versehen, was wir nötig haben. Und Petrus ermutigt uns dadurch, dass er uns zunächst einmal daran erinnert, dieser Gott hat euch berufen, durch Jesus Christus für immer an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Und er schaut quasi auf unser Leben zurück und sagt, in eurem Leben war es so wie bei Lazarus. Jesus hat Lazarus herausgerufen aus dem Grab. Er hat ihn durch diesen Ruf geistlich lebendig gemacht. Oder bei Lazarus hat er ihn sogar körperlich wieder lebendig gemacht. Und dieser mächtige Ruf Gottes ist in unser Leben gekommen, dass wir lebendig wurden und auf Gott geantwortet haben. Durch dieses Wirken von Gottes Geist hat er uns das Herz geöffnet, Ja zu Gott zu sagen. Und der Grund, warum jeder von uns ein Christ ist, der an Jesus glaubt, ist, dass Gott uns durch Jesus Christus dazu berufen hat. Es war Gottes Werk, das diese Beziehung zwischen Gott und uns ermöglicht hat. Es ist ein wunderbares Werk Gottes in unserem Leben, das er angefangen hat, und er wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi, um es in den Worten von Paulus zu sagen. Das heißt, dass wir Gottes Gnade nicht nur am Anfang unseres Christseins irgendwie erleben und seine Macht, in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen, sondern in jedem Moment, bis wir in der Herrlichkeit angekommen sind, lässt uns Gott weiter seine Gnade und Macht erfahren. Er ist weiter für uns der Gott aller Gnade. Und das ist die herrliche Ermutigung, die Petrus uns hier zuspricht und sagt, das ist der Grund, warum wir keinen Grund haben, jemals aufzugeben, sondern weiterzukämpfen. Weil unser Sieg gewiss ist durch Gottes Gnade und durch Gottes Macht. Und Gott oder Petrus sagt uns hierzu, dass Gott uns in dieser relativ kurzen Zeit, sagt er, es ist verglichen mit der Ewigkeit, ist es eine kurze Zeit, die wir leiden müssen. Aber in dieser Zeit wird er uns stärken und Kraft verleihen und uns festigen. Und wir sehen hier, dass Petrus 4 Verben verwendet, um diese Gnade zu beschreiben, die alle, sage ich mal, zu dem gleichen Wortfeld gehören. Er wird uns vollkommen machen, er wird uns das geben, was wir brauchen, er wird uns stärken, festigen, uns gründen, uns auf ein festes Fundament stellen. Und Petrus will uns einfach darin stärken und gewiss machen, dass Gott uns in diesem Glaubenskampf stützt. Er will, dass wir Gewissheit haben, dass Gott wirklich der Gott aller Gnade ist. Das heißt, dass er in jeder erdenklichen Situation, für jede Not, uns das geben wird, was wir brauchen. Und darin liegt deshalb unsere Zuversicht in diesem geistlichen Kampf begründet, dass unser Sieg schon gewiss ist, weil Gott uns selber die Kraft verleihen wird, bis zum Ende weiterzukämpfen. Und mit dieser Zuversicht, mit dieser Stärkung dürfen wir dann auch ganz praktisch unseren Glaubenskampf kämpfen. Denn diese Zusage, dass Gott uns stärken wird, belebt uns. Sie macht uns nicht träge. Gottes Gnade führt nie dazu, dass wir sagen, gut, wenn Gott mir gnädig ist, dann kann ich mich ja jetzt zurücklehnen, dann wird er das ja alles für mich machen. Nein, wie bei Josua und Kaleb, wenn wir ins Alte Testament zurückschauen, Gott hatte ihnen wunderbare Verheißungen gegeben, dass sie das verheißene Land einnehmen werden. Und was haben sie mit diesen Verheißungen gemacht? Sie haben gesagt, dann lasst uns jetzt dieses Land auch wirklich einnehmen. Wenn Gott uns seine Gnade und seine Macht und seine Begleitung zugesagt hat, dann lasst uns jetzt in diesen Kampf gehen. Und genauso bringt uns, belebt uns diese Gnade, die Gott uns zugesagt hat, dazu, dass wir diesen Kampf aufnehmen und weiterkämpfen. Und lasst uns mal schauen, wie das geht in den Versen 5 bis 7. Petrus schreibt da in Vers 5, entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Und für euch alle gilt, geht zuvorkommt miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Und jetzt fragen wir uns vielleicht, was bitte hat Unterordnung und Bescheidenheit in der Gemeinde damit zu tun, dem Widersacher zu widerstehen? Und ich denke, dass, wie ich vorhin gesagt habe, dass Satan versucht, all das, was Gott wichtig ist, zu zerstören, dass das ein Hinweis darauf ist, was Satan vorhaben wird. Er wird versuchen, die Gemeinschaft und die Einmütigkeit in der Gemeinde zu zerstören. Denn was gibt es in dieser Welt Wichtigeres für Gott als seine Gemeinde, die er durch Jesu kostbares Blut erlöst hat und mit seinem Geist versiegelt hat? Und deshalb sollten wir auch da erwarten, dass Satan dieses herrliche Zeugnis für Gottes Barmherzigkeit und für Gottes Gnade angreifen wird. Also wir sollten erwarten, dass Satan genau hier zuschlägt und alles daran setzen wird, Gemeinden zu schaden, sodass sie entweder für Gottes Auftrag völlig außer Gefecht gesetzt werden oder so sehr mit der Welt verschmelzen, dass man sie gar nicht mehr von der Welt als Christen unterscheiden kann und erkennen kann. Das bedeutet, dass wir diesen Kampf, dem Teufel zu widerstehen, in der Gemeinde austragen müssen. Und wir wissen aus dem 2. Korintherbrief, dass Jesus Christus uns in sein Ebenbild verwandeln möchte, dass er uns ihm ähnlich machen möchte. Und das Erschreckende ist, dass Satan genau das Gleiche tun machen möchte mit uns, dass er uns dazu bringen möchte, dass wir so werden, wie er ist. Er möchte, dass wir ihm ähnlich werden und nicht den herrlichen Sohn Gottes widerspiegeln. Und eine der typischen Eigenschaften, mit denen Satan in der Bibel beschrieben wird, ist sein Hochmut und sein Stolz. Und das muss uns zu bedenken geben. Wenn wir gegenüber anderen Christen oder wenn wir uns stolz verhalten, dann ähneln wir mehr Satan als Jesus Christus. Und deshalb wird hier auch in diesem Vers gesagt, dass Gott sich dem Stolzen oder den Hochmütigen entgegenstellt. Satan wird also versuchen, uns zu Stolz und zu Hochmut zu verleiten, weil wir durch diese Eigenschaften letztlich das Miteinander in der Gemeinde zerstören. Was ist zerstörerischer für eine Gemeinschaft von Christen, als wenn sich manche in der Gemeinde für etwas Besseres halten, die irgendwie ihren Geschwistern überlegen sind, wenn sie von oben herab auf sie herunterschauen und über sie urteilen? Was ist es anderes als Stolz, wenn Älteste anfangen, über die Gemeinde mit eiserner Hand zu herrschen, anstatt ihnen zu dienen, wenn sie sich an den Schafen bereichern, anstatt der Gemeinde aufopferungsvoll sich hinzugeben? Oder umgekehrt, wenn Gemeindemitglieder gegen die Leitung der Ältesten aufbegehren und sich querstellen, anstatt sie zu unterstützen und ihnen zu folgen? Und Petrus hat deshalb einen ganz praktischen Rat an alle in der Gemeinde, wozu er alle ermahnt, sowohl die Ältesten als auch die Gemeindemitglieder, alle in der Gemeinde sollen sich mit Bescheidenheit kleiden. Legt das Kleid der Demut an. Widersteht der Versuchung, euch über eure Geschwister zu erheben, indem ihr euch als ihre Diener versteht und nicht als die, die über ihnen stehen. Verzichtet auf eure vermeintlichen Rechte. Begegnet ihnen nicht mit einer Anspruchshaltung, dass sie irgendwie für euch da sind und euren Bedürfnissen dienen müssen. Auf diese Weise widersteht ihr dem Widersacher. Auf diese Weise werden wir uns selbst für unsere Geschwister erniedrigen und niedrig von uns denken und ihnen dienen, werden wir mehr und mehr in das Bild dessen geformt, der sich selber erniedrigt hat und unser Diener geworden ist. Also in Vers 5 geht es um unsere Beziehung zu unseren Glaubensgeschwistern. Und dann in Vers 6 und in Vers 7 wendet sich Petrus unserer Beziehung zu Gott zu. Und auch hier in dieser Beziehung, und auch dieser Beziehung möchte Satan angreifen, ruft Petrus uns zur Demut auf. Petrus schreibt, beugt euch oder demütigt euch, also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Und auch hier will uns Satan eigentlich wieder auf seine Seite ziehen und er will, dass wir so werden, wie er ist. Er selber ist von Gott abgefallen, weil er sich nicht unter Gottes mächtige Hand beugen wollte. Er wollte nicht von Gott abhängig, sondern er wollte sein eigener Herr sein. Und diesen Versuchungen gegen Gott aufzubegehren, treten wir entgegen, indem wir uns ganz bewusst unter Gottes Hand beugen und seine Herrschaft und seine Souveränität in allen Bereichen unseres Lebens anerkennen. Und ich denke, im 1. Petrusbrief geht es da vor allem um Leiden. Das haben wir gesehen, dass das immer wieder ein Thema im 1. Petrusbrief ist. Und sich unter die mächtige Hand Gottes zu beugen, bedeutet dann in diesem Fall, dass wir dieses Leiden nicht als etwas sehen, was außerhalb von Gottes Willen für uns ist, sondern wie wir gesehen haben, es ist etwas, wodurch er unseren Glauben letztlich stärken möchte und unseren Glauben läutern möchte. Das heißt, anstatt über die Schwierigkeiten, die auf uns einkommen, weil wir Christen sind, gegen Gott bitter zu werden und unsere Faust gegen ihn zu erheben und sagen, warum lässt du mich auf diese Weise leiden? Sagt Petrus, wir sollen nicht bitter gegen Gott werden, sondern wir sollen umso mehr Gottes Nähe suchen. Weil wir wissen, dass Gott nicht gegen uns ist, selbst wenn uns etwas Schweres widerfährt. Nein, er ist für uns. Und das sehen wir in Vers 7. Er sorgt für uns, sagt Petrus hier. Und er sorgt für uns ist mehr, als er gibt uns das, was wir brauchen. Ein Bauer sorgt auch für seine Kühe. Es bedeutet vielmehr, er ist besorgt um uns. Wir sind kostbar für ihn. Unsere Sorgen sind ihm nicht egal. Und deshalb dürfen wir bei ihm alles ablegen, wie wir es auch vorhin gesungen haben in einigen Liedern. Wir dürfen ihm alles bringen, was uns bedrückt und was uns Angst macht, in dem Wissen, dass es in seinen Händen am allerbesten aufgehoben ist. Und Petrus möchte uns helfen, mit diesen Versen unser Gottesbild zu schärfen. Und auf diese Weise widerstehen wir Satan. Satan hat schon in der allerersten Versuchung in Evas Herz Zweifel darüber gesät, dass Gott es wirklich gut mit ihr meint. Und er wollte, dass sie Gottes gute Herrschaft als eine Tyrannei versteht, unter der sie versklavt ist und von der sie sich irgendwie befreien muss. Und sie sollte an seiner Liebe zu ihr zweifeln. Sie hat das Bild von Gott, Satan hat das Bild von Gott total verzerrt und hat ihn falsch dargestellt als einen tyrannischen Herrscher, als einen lieblosen Vater. Und Petrus hilft uns hier, diesen Versuchungen zu widerstehen und Gott als einen liebevollen Vater zu sehen, der besorgt um uns ist und dessen Macht für uns keine Gefahr ist, sondern unser Schutz ist. Deshalb lernen wir an dieser Stelle, dem Satan zu widerstehen, dass wir nicht auf die Lügen hören, die er uns einflüstern möchte. Satan ist bekannt als derjenige, der mit Lügen uns angreift, sondern wir auf Gottes zuverlässiges Wort schauen und hören, wie Gott uns in seinem Wort vorgestellt wird. Und auf diese Weise hat selbst Jesus dem Satan widerstanden, als er angegriffen wurde und angefeindet wurde von Satan und versucht wurde, hat er immer wieder gesagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Er hat immer wieder gesagt, nein, Gott ist anders, als du sagst. Lasst uns nochmal zusammenfassen. Erstens, widersteht eurem Widersacher, dem Teufel. Zweitens, indem ihr Tag für Tag in diesem Bewusstsein lebt, dass der Sieg gewiss ist, weil Gott uns durch Jesus Christus für seine Herrlichkeit berufen hat und uns jetzt alles geben wird, um dieses herrliche Ziel zu erreichen, um in diesem Kampf zu bestehen. Und drittens, widersteht eurem Widersacher, dem Teufel, indem ihr diesen Versuchungen des Stolz gegenüber unseren Geschwistern oder auch gegenüber Gott widersteht und stattdessen den Weg der Demut gegenüber Gott und unseren Geschwistern gehen. Und dann schließt Petrus mit diesem wunderbaren Trost in Vers 11. Ihm, dem Gott, also ihm, und damit ist der Gott aller Gnade aus Vers 10 gemeint, ihm gehört die Macht für immer und ewig. Und das erinnert uns, Gott hat alle Macht, um genau das zu tun, was er uns hier in diesen Versen zusagt. Und das ist für uns ein herrlicher Trost. Lasst uns noch gemeinsam beten. Herr, wir bitten dich darum, dass wir die Bedrohung durch unseren Widersacher nicht abtun, sondern erkennen, dass es tatsächlich eine Gefahr ist. Mach uns wachsam und besonnen, dass wir seine listigen Angriffe erwarten und uns dagegen schützen, indem wir uns an dein Wort halten. Hilf uns, dass wir auf deine Zusagen vertrauen, auf deine Verheißungen in unser Leben bauen, dass du uns ans Ziel bringen wirst und stärke dadurch unseren Mut, weiter in diesem Kampf zu kämpfen. Und hilf uns ganz praktisch, in Demut vor dir zu wandeln, dich nicht als unseren Feind zu sehen, sondern als unseren guten Gott, der uns liebt und der für uns sorgt. Und hilf uns, unsere Geschwister zu sehen als Menschen, die du uns gegeben hast, damit wir Gemeinschaft mit ihnen haben und dass wir diese Gemeinschaft nicht zerstören durch Stolz, sondern dass wir alle miteinander das Kleid der Demut anlegen und so dem Widersacher widerstehen, der uns als Gemeinschaft kaputt machen möchte. Wirke du all das in uns zu deiner Ehre. Amen.